Das frühe 20. Jahrhundert, eine Zeit der Revolution und des Aufbruchs, egal ob technische Fortschritte im Zuge der Industrialisierung oder politische Umbrüche. Diese Zeit war vor allem von einem geprägt: Veränderung. Doch wie äußert sich eine solch rasante Zeit in der Kunst?
Kubismus, der Weg zur Abstraktion, mit Jule Behrens und Annika Heckmanns.
Ja, herzlich willkommen. Heute dürft ihr uns auf eine Reise in das frühe 20. Jahrhundert begleiten. Euch erwartet eine Stilepoche, die vielleicht einfach erscheinen mag, aber umso mehr zu bieten hat. Denn sie ist genauso revolutionär wie die Zeit, in der sie entstanden ist. Der Kubismus hat seine Wurzeln in Frankreich. Er bildete sich aus der Bewegung der sogenannten Avantgarde. Politische und künstlerische Ströme, die sich radikal gegen die bestehenden politischen Verhältnisse und künstlerische Normen stellten. Jule, erzähl uns doch mal, woher überhaupt der Name Kubismus kommt.
Wie auch schon der vorangegangene Fauvismus wurde der Name Kubismus von dem französischen Kunstkritiker Louis Vauxhall geprägt. So bezeichnete er eines der Bilder George Braques als Bizarrerie cubique, also kubische Merkwürdigkeiten. Kubus bedeutet Würfel, was passend ist, denn in dieser Stilrichtung wird ein Objekt in geometrische Figuren wie Kugel, Kegel und Zylinder zerlegt. Weg von dem naturgetreuten Abbilden hin zur Abstraktion. Der Kubismus bildete den Anfang der nichtsachlichen Kunst. Wie ich finde, kann man fast schon einen Wendepunkt in der Malerei sagen. Somit gilt der Kubismus als Antwort bzw. Gegenreaktion zur Malerei des Realismus. Ein Bruch mit der Tradition. Während der Realismus nur eine Sicht auf die Dinge zeigt, will der Kubismus mehrere Perspektiven gleichzeitig darstellen. Als theoretischer Wegbereiter der kubistischen Idee gilt der Maler Paul Cézanne, der 1904 behauptete, alle Formen in der Natur ließen sich auf die eben genannten Formen zurückführen.
Der Kubismus lässt sich in drei in ihrer Darstellung unterschiedliche Phasen einteilen. Es beginnt 1906 mit dem Frühkubismus. Angelehnt an afrikanische Masken und archaische Skulpturen aus Spanien, gilt Pablo Picassos Werk Les Demoiselles d'Avignon als Gründungswerk des Kubismus. Das Gemälde zeigt vier nackte Frauen in verzerrter und kantiger Darstellung, wie es in der Kunst der Naturvölker üblich ist. In enger Zusammenarbeit mit dem Künstler Georges Braques brach Picasso in dieser Phase mit alten Darstellungsformen und zeigte Tendenzen des Perspektivenverlusts sowie der Vereinfachung von Form und Farbe.
Zur Zeit des analytischen Kubismus, die von 1910 bis 1912 andauerte, ging es rein um das Zerlegen des Objektes in kleinteilige Facetten. Analyse bedeutet Auflösung, die systematische Untersuchung dessen, was man darstellen wollte. Das Objekt wurde aus unterschiedlichen geometrischen Grundformen zusammengesetzt. Die Farbpalette wurde weitestgehend auf blasse, grau, ocker und Blautöne reduziert. Durch eine üppige Farbauswahl würden die einzelnen Figuren durch den farblichen Kontrast zu stark voneinander getrennt werden. Somit wird verhindert, dass das Objekt hinter den einzelnen Formen verloren geht. Ein ausgeprägtes Merkmal Picassos ist, dass er wie die Statuen in der ägyptischen Antike die Gesichter in Profil und Frontalansicht zeigt. Während man beide Augen sieht, wird die Nase seitlich dargestellt.
Auch wenn es tatsächlich vorerst von den Salonkubisten abgelehnt wurde, ist der Akt eine Treppe hinabsteigend von Marcel Duchamp ein Paradebeispiel für diese Phase. In verschiedenen Brauntönen stellt der Künstler den Bewegungsablauf einer Figur, wie sie die Treppe hinabsteigt, als ineinander übergehende Einzelbilder dar. Man muss sich wirklich ein wenig mit dem Gemälde befassen, bis man hinter den scheinbar wahllosen Flächen eine einzige Figur in verschiedenen Bewegungsphasen erkennt. Diese gleichzeitige Darstellung mehrerer Blickwinkel nennt man auch Simultandarstellung und ist ein wichtiges Merkmal des Kubismus. Mit der Abkehr von der Zentralperspektive und der Räumlichkeit im Allgemeinen wird die Flächigkeit des Bildes betont.
Die Künstler versuchten herauszufinden, wie man einem flachen Bild trotzdem deutlich machen kann, dass eine Figur plastisch ist. So greifen Figuren und Grund in kubistischen Bildern ineinander. Das kann eine Fotografie nicht, weswegen die Stilepoche oft als antifotografisch gilt. Im Gegensatz zur Fotografie kann ein Gemälde mithilfe verschiedener Maltechniken Aussagen wie die Oberflächenstruktur oder die Masse des Objekts vermitteln.
Häufige Motive waren Musikinstrumente wie die Violine, Porträts und Gefäße.
Der spanische Künstler Joan Gris löste schließlich den analytischen Kubismus ab und leitete den synthetischen Kubismus ein. Dieser erstreckte sich über einen Zeitraum von 1912 bis 1914. Synthese bedeutet übersetzt zusammenfügen. In dieser Phase wurden zusammenhanglose geometrische Figuren mit teilweise fließenden Übergängen zu Objekten kombiniert. Den Unterschied zum analytischen Kubismus beschreibt Gries in einem Zitat sehr gut. Machte der analytische Kubismus aus einer Flasche einen Zylinder, so wird nun im synthetischen Kubismus aus einem Zylinder eine Flasche produziert.
Anders gesagt, also machte der analytische Kubismus aus etwas Konkretem etwas Abstraktes, so machte der synthetische Kubismus es andersherum. Die Dreidimensionalität wurde vollständig verworfen, denn die Gemälde wiesen kaum bis gar keine Bildtiefe auf. Räumlichkeit wurde maximal durch klare Konturen oder Schlagschatten angedeutet. Neben der Vereinfachung der Komposition ist die Farbauswahl auch ein weiterer Unterschied zum vorangegangenen analytischen Kubismus. Nun verwenden die Künstler kräftige, leuchtende Farben. Gleichzeitig gilt der synthetische Kubismus als Geburt der Collage. Vor allem Picasso und Gries erschufen eine plastische Sichtweise, indem sie Collagen aus Zeitung, Holz, Sand und vielem mehr entwarfen. Neben der Collage war auch das Stillleben eine sehr häufig gewählte Darstellungsform.
Man wollte das Nahe, das Bestehende festhalten.
Und da wir euer bzw. auch unser Wissen noch etwas mehr vertiefen wollen, haben wir einen Experten eingeladen, der etwas näher an der Zeit des Kubismus dran war, da er ja doch schon über 100 Jahre her ist. Wolfgang Leber ist ein 1936 geborener Berliner Künstler und auch zeitweise Dozent an verschiedenen Kunsthochschulen. Er malt selbst kubistisch und seine Werke sind in zahlreichen deutschen Museen zu sehen, unter anderem auch in der Berliner Nationalgalerie.
Die Zeit des Kubismus war durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit insgesamt 8 Jahren ziemlich kurz. Finden Sie, der Kubismus hat trotz seiner Kürze einen Einfluss auf folgende Epochen bzw. auch auf unsere heutige moderne Zeit?
Ja, hat er total für die, allerdings nur für die Maler, die sich um diese Zeit überhaupt noch Gedanken machen. Es gibt ja heute auch viele Maler, die das fast gar nicht mehr akzeptieren, die auf ganz anderen Strecken ihre Arbeit machen. Darüber kann ich dann gar nicht so reden, aber für mich und für viele Maler ist der Kubismus, der nun schon doch über 100 Jahre zurückliegt, ja immer noch eine Landmarke, eine wichtige Erscheinung auf der Bühne der bildenden Kunst, die man einfach gar nicht übersehen kann und auch die man nicht wegdiskutieren kann oder wegdenken kann.
Ja, genau. Egal ob der Protest der Dadaisten gegen die vorherrschenden gesellschaftlichen und künstlerischen Normen, der Grundstein für die abstrakte Kunst, die Gegenbewegung zum Realismus und Surrealismus oder die Darstellung der dynamischen Prozesse im Futurismus. Alle sie wurden von der vorangegangenen Kunstrichtung des Kubismus beeinflusst. Die Stadt Prag, die ist ja sehr geprägt vom Kubismus, vor allem in der kubistischen Architektur. Wie kommt es denn, dass eine einzige Stadt so geprägt vom Kubismus, also von einer einzelnen Kunstrichtung ist?
Das hängt natürlich auch im Wesentlichen mit dem Bauhaus zusammen. Das Bauhaus hatte viele Schüler aus Russland, aus der Tschechei und aus Polen, ja. Und die haben dann ihre Gedanken, die sie dort aufgegriffen haben und gelernt haben, in ihre Länder getragen. Und in Prag, da gab es auch Sammler, die besonders auch die kubistischen Bilder gesammelt haben. Die hängen heute noch in der Prager Nationalgalerie. Die kann man heute da noch sehen. Da sind eine Reihe von kubistischen Bildern, von besonders eben von Picasso und Prag. Und dann gab es auch den kubistischen Maler Kupka, ein Tscheche, der, ich glaube, teilweise in Paris gelebt hat. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber der hatte schon kubistische Bilder gemalt, bevor er vielleicht die Bilder von Picasso gesehen hat. Ja, der war auch ein Avantgardist und hatte gemerkt, dass die impressionistische Kunst irgendwie an einem Endpunkt angelangt war. Darum ging es ja besonders den Kubisten, ja, dass man diese Naturnachahmung auf eine andere Ebene stellt.
Der englische Künstler David Hockney sagte einmal in einem Interview mit dem Kunstkritiker Martin Gayford, er habe den Kubismus erst mit 80 verstanden. Warum ist etwas, was doch so auf einfache Figuren reduziert scheint, doch so schwer in all seinen Zügen zu verstehen und nachzuvollziehen?
Ja, da fällt mir der Brecht-Satz ein, das Einfache, was so schwer zu machen ist. Das ist es eben, eine Malerei, die durch scheinbare Vereinfachung vor uns tritt oder die wir wahrnehmen und sehen, ist doch nicht so leicht den Malern, auch nicht Picasso und so weiter, von der Hand gegangen. Denn die haben das auch nicht über Nacht erfunden, sondern haben ja auch eine Weile daran experimentiert und haben es ja dann auch sogar später wieder aufgegeben. Aber Reste von diesen Überlegungen, die sie hatten und ihren Erfindungen, die haben sie ihr Leben lang beibehalten, besonders Braque, ja. Picasso nachher nicht mehr so sehr, der war so umfassend, dass er noch viele andere Dinge erfunden hat. Ja. Es kommt auch immer darauf an, welche Ausbildung man als Maler hat, ja, aus welchen Schulen man kommt. Und ich bin ja ein DDR-Bürger, ich habe aber studiert in West-Berlin, ja, also noch vor dem Mauerbau. Und das war natürlich eine sehr freie Schule. Und da haben wir sehr viel über die französische Moderne gelernt und gesprochen. Und das war sozusagen ja unser täglich Brot, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es gibt jetzt Künstler, sagen wir mal, die jetzt studiert haben in den letzten 10 oder 20 Jahren. Ich glaube, die nehmen den Kubismus kaum noch wahr. Die sind auf ganz anderen Strecken unterwegs. Was ich nicht unbedingt positiv finde. Aber gut, die Malerei geht weiter und auch die jungen Menschen haben eben teilweise andere Vorstellungen.
Ja, genau. Die Kunst geht weiter. Die Vorstellungen ändern sich. Das ist doch der perfekte Abschluss für diesen Podcast, den wir an dieser Stelle beenden möchten. Wir hoffen, er hat euch gefallen und ihr habt einiges daraus mitgenommen. Wer sich weiter mit dem Kubismus beschäftigen will, der kann gerne einmal die Werke Lebers in den Galerien besuchen. Oder aber auch die Bücher Der Kubismus von Edward Frey, Die Malerei des Kubismus von Apollinaire oder Die Wahrheit über Picasso und den Kubismus von Ramón Gómez lesen. Viel Spaß dabei!